Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Suscon, der Podcast für nachhaltige Investments. Die heutige Folge titelt Wie smart ist grüner Wasserstoff? Mein Gesprächspartner ist Dr. Timo Lang, Senior Portfolio Manager bei Robeco SAM, ist dort zuständig für Smart Energy und Smart Mobility Strategien. Schön, dass Sie mir zugeschaltet sind. Guten Tag, Herr Dr. Lang, nach Zürich.
Ja, schönen guten Tag, Herr Drescher.
Herr Dr. Lang, wir kennen uns schon lange. Ich erinnere mich an die Zeiten Aktivist Nanotechnologie. Ist ja ein weiter Weg bis hin zur Wasserstofftechnologie. was haben Sie so, wie haben Sie den Übergang dahin verkraftet?
Ja, also wie Sie ja wissen, bin ich ja schon seit über 20 Jahren in der Fondsmanagementbranche tätig und war eigentlich immer interessiert und aktiv in Bereichen, alles was mit neuen Technologien zusammenhängt, sei es jetzt ja Nano-Mikrotechnologien, sei es Energietechnologien und jetzt gerade bei Robeco Zürich heißen wir ja jetzt, da bin ich sehr, sehr stark involviert mit allem, was erneuerbaren Energien angeht, was Energieeffizienz angeht und auch was die Elektrifizierung des Verkehrswesens angeht. Also wir haben zwei große Fonds, die ich da manage, den Smart Energy und den Smart Mobility. Und da ist natürlich die Thematik auch Wasserstoff natürlich omnipräsent.
Sie haben das Stichwort New Energy geliefert. Wenn man über neue Energien in Deutschland spricht, dann sind die meisten Deutschen immer fokussiert auf die Themenbereiche Wind und Solar. Wahrscheinlich, weil sie ihnen draußen in der Landschaft, wenn sie umherfahren, dann begegnen und sie einfach das haptisch dann auch mal vor sich haben. Dann können die noch ein bisschen was vielleicht anfangen mit Geothermie. Aber letzten Endes das Thema Wasserstoffzellen, Brennstoffzellentechnik, das ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Worauf führen Sie zurück, dass es so ist? Und wie könnte man einem Laien in 1-2 Minuten erklären, was Wasserstofftechnologien sind?
Ja, also Wasserstoff ist zunächst mal keine Primärenergie. Das heißt, nicht so wie Öl und Kohle gibt es umfangreiche Vorkommen, die sie dann halt aus der Erde buddeln müssen. Nein, Wasserstoff müssen sie erzeugen. Ist aber dann ein sehr, sehr interessanter Energieträger, weil sie sehr hohe Energiedichte darstellen können mit Wasserstoff. Und Wasserstoff wird also bisher hergestellt über die klassische Methode ist über dieser sogenannte graue Wasserstoff, wo mehr oder weniger Erdgas unter Hitze in und mit Zufuhr von Wasser in Wasserstoff und CO2 umgewandelt wird. Und dann hat man den Energieträger Wasserstoff, der heutzutage zunächst mal oder zumeist in industrielle Anwendungen eingesetzt wird. Aber er ist kein Primärenergieträger. Das heißt, man muss ihn erst erzeugen.
Energieträger hieße aber, wir sind hier schon im Bereich speicherbarer Energien. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, das ist der große Vorteil bei Wasserstoff, auch im Vergleich zu den herkömmlichen Batterien. Wie wir alle wissen, großes Problem bei den Batterien ist natürlich die Speicherkapazität. Und wir haben in unseren Breitengraden halt schon auch den Bedarf, dass wir saisonale Speicherungsmöglichkeiten haben. Gerade in der Zukunft, wenn noch sehr viel mehr Elektrizität über Sonnenenergie erzeugt werden wird, brauchen wir Methoden, um diese im Sommer erzeugte Energie dann im Winter nutzen zu können. Und das wäre zum Beispiel ein Anwendungsbereich für Wasserstoff, dass ich mehr oder weniger Energie saisonal langanhaltend speichere und dann mehr oder weniger Monate später dann wieder Zugriff drauf nehmen. Das ist natürlich bei Batterietechnologien sehr, sehr schwer vorstellbar.
Sie haben eben schon vom grauen Wasserstoff gesprochen. Das klang mit Abgasen und so und auch die Farbe Grau ziemlich schmutzig und nicht unbedingt nach neuen erstrebenswerten Energien. Es gibt es aber auch die Begriffe blauer, türkiser und grüner Wasserstoff. Der Grüne klingt natürlich schon sehr sympathisch, aber vielleicht können Sie uns für alle drei das sagen, weil derjenige, der ein bisschen mal recherchiert über Wasserstoff, der fliegt über diese vier Farben. Grau haben wir von Ihnen schon gekriegt. Kommen wir darauf zu sprechen, was ist blau, was ist türkis und was ist grün?
Also grauer Wasserstoff, wie Sie richtig sagen, da erzeugen wir CO2, ja, weil Ausgangsmaterial ist Methan und CO2 wird also in die Erdatmosphäre dann abgegeben. Blauer Wasserstoff ist an für sich die Weiterentwicklung vom grauen Wasserstoff in Form von, dass man das CO2, das da erzeugt wird beim grauen Wasserstoff, dass man das einfängt und speichert. Also auf Englisch sagt man dann Carbon Capture and Storage, wo man dann also versucht, dieses Wasserstoff dann permanent irgendwie wo in den unterirdischen Speichern oder so dann binden will. Es ist natürlich sehr problematisch, da wir alle wissen, dass es wahrscheinlich bestenfalls als Brückentechnologie taugt, weil so die immerwährende Speicherung, die gibt's einfach nicht. Ja, sie haben jedes Jahr haben sie einen gewissen Leak von Wasserstoff dann raus und die ganze Geschichte ist auch noch nicht richtig geklärt. Insofern blauer Wasserstoff, man lügt sich da ein bisschen in die Tasche im Sinne von, da kann ich das CO2 eliminieren. Nein, es wird nur irgendwo anders hin verschoben. Dann der türkise Wasserstoff, den Sie genannt haben, das ist noch eine gewisse neuere Geschichte. Da wird also auch der Wasserstoff unter sehr, sehr hoher Temperatur wird der Wasserstoff erzeugt, auch aus Methan, aber als Ausgangsmaterial haben wir dann nicht CO2, sondern wir haben mehr oder weniger Kohlenstoff oder Graphit. Ja, also wir haben dann Eingang ist Methan, Ausgang ist Wasserstoff und Kohlenstoff. Und wenn Sie diesen Kohlenstoff dann weiterverwenden, zum Beispiel im Hausbau oder so, dann haben Sie den permanent gebunden und damit das CO2 quasi eliminiert. Wir müssen aber auch hier sagen, wenn Sie den Kohlenstoff danach irgendwo wieder verbrennen, dann erzeugen Sie eben genau dieses CO2 wieder. Dieser türkise Wasserstoff ist noch sehr in der Erprobungsphase. Bisher gibt es erste Feldversuche. Aber man könnte dadurch tatsächlich, zumindest auch als weitere Überbrückung, könnte man dadurch tatsächlich zumindest glaubwürdiger wie beim blauen Wasserstoff das CO2 wohl permanent dann binden. Und der grüne Wasserstoff, und das ist eigentlich dahin, wo man jetzt gehen muss, dieser grüne Wasserstoff, der wird völlig CO2-frei erzeugt. Und zwar über Elektrizität. Die Elektrizität muss in diesem Fall oder sollte, wenn Sie es CO2-frei erzeugen wollen, sollte über erneuerbare Energien kommen, also Solar oder Wind oder Wasserkraft. Und dann erzeugen Sie in einem sogenannten Elektrolysevorgang, erzeugen Sie oder trennen Sie mehr oder weniger im Wasser, trennen Sie dann den Wasserstoff vom Sauerstoff. Also Ausgangsmaterial ist hier Wasser, das Sie in Wasserstoff und Sauerstoff trennen. Den Sauerstoff können Sie nützen oder in die Atmosphäre entweichen lassen. Und insofern hier brauchen Sie als Eingangsparameter brauchen Sie Strom, Elektrizität, um das zu machen.
Das würde bedeuten, dass wenn wir draußen immer hören, Solar und Wind und Wasserstoffzelle, dass diese Dinge gar nicht nebeneinander stehen, zumindest mit Blick auf den grünen Wasserstoff, sondern Teil einer Wertschöpfungskette sind. Mit anderen Worten, durch den grünen Wasserstoff wird das, was hier an Strom produziert wird, mit anderen erneuerbaren Energieträgern speicherbar. Habe ich Sie da richtig
verstanden? Genau. Also für die zukünftige sagen wir mal, Wasserstoffwirtschaft oder Energie für unsere zukünftige Energieinfrastruktur oder unser Energiesystem brauchen wir alle Elemente. Wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen als Speichermedium für bestimmte Anwendungen Und wir brauchen billige Elektrizität bereitgestellt über erneuerbaren Energien.
Wie kommt es, dass rund um diesen Begriff Wasserstoffzelle immer so dieser Begriff der Kreislaufwirtschaft auch, zumindest mit Blick auf die Energie, betrachtet wird? Es gibt ja auch den Begriff der Wasserstoffwirtschaft. Und für viele ist das irgendwie ein in sich geschlossener Energiekreislauf, der dahinter der Wasserstoffzellentechnologie ist. Ist dem so und woher kommt dieser Glaube?
Ja, also der Begriff Wasserstoffwirtschaft ist mehr oder weniger so ein Begriff aus dem Energiesektor, wo man mehr oder weniger das Ziel hat oder die Annahme hat, dass mehr oder weniger in unserem gesamten Energiesystem hauptsächlich Wasserstoff als Energieträger verwendet wird. Wie gesagt, nicht als Primärenergieträger, man muss es erzeugen, aber dann als Energieträger. Um dann auch die Sektoren, die bisher sehr kohlenstoffreich sind, wo wir nur sehr wenig Möglichkeiten haben, bisher mit anderen Energieträgern das zu dekarbonisieren, mit Wasserstoff da Abhilfe schaffen kann. Also es sind zumeist Industriesektoren oder auch Bereiche aus dem Agrisektor oder dann auch ganz bestimmte Bereiche in der Gebäudewirtschaft. Und insofern, ich würde es nicht überbetonen, Wasserstoff wird auch in Zukunft nicht den Energiesektor dominieren, sondern er wird mehr oder weniger einen bestimmten Prozentsatz beiliefern können am Endverbrauch, aber wird sicherlich nicht die gesamte Energiewirtschaft dominieren.
Wie weit sind wir denn in der Nutzung? Sie haben eben von Industrie gesprochen. Ich habe so zwei Zukunftsmodelle vor meinen Augen, über die wieder immer wieder gesprochen wird. Das eine ist mit Blick auf die Mobilität in Kraftfahrzeugen. Das andere ist, ich hatte es gelesen, in Japan, wo ja auch Haushalte energietechnisch auf Brennstoffzelle schon mit entsprechenden Maschinen umgerüstet werden sollen. Wie weit sind wir da von Theorie und Praxis im täglichen Leben des Normalverbrauchers entfernt? Welche Bedeutung hat da die Wasserstoffzellentechnologie schon?
Also bisher relativ gering. Also bei der Energieendnachfrage ist vielleicht Wasserstoff, stellt vielleicht 1-2% der Energie am Endverbraucher dar, also bevor es verbraucht wird. Und wie gesagt, die meisten Anwendungen beruhen auf dem grauen Wasserstoff, wo dann irgendwo in Raffinerien oder bei der Ammonia Production oder beim Stahl dann das erforderlich ist. Zukünftige Anwendungen, die Sie eben auch zitiert haben, die entwickeln sich erst gerade. Aber das große Fragezeichen, wie schnell und stark sich zukünftige Anwendungen entwickeln werden, hängt natürlich damit zusammen, wie schnell wir jetzt auch diesen grünen Wasserstoff erzeugen können. Weil bisher macht grüner Wasserstoff an der gesamten Wasserstofferzeugung einen sehr, sehr geringen Anteil aus im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Das ist eine gute Überleitung zu der Frage, was steht einer größeren Nutzung von grünem Wasserstoff im Wege? Da ist zu hören, das sei viel zu teuer in der Herstellung und käme über die Pilotphase, habe ich noch nicht irgendwo gelesen, auch nicht hinaus. Was steht einer größeren Nutzung der Wasserstofftechnologie mit Blick auf den grünen, sauberen Wasserstoff? Was steht dem im Wege?
Ja, Sie haben es eben skizziert. Grüner Wasserstoff derzeit ist noch etwas zu teuer im Vergleich zum grauen Wasserstoff. Aber das Entscheidende ist jetzt natürlich, wie wollen wir die Thematik angehen? Wollen wir in die Richtung gehen? Wollen wir Sektoren, die bisher nicht dekarbonisiert sind, wollen wir die wirklich jetzt auch seriös angehen? Dann haben wir im Grunde genommen relativ wenig Möglichkeiten, abseits vom Wasserstoff. Für ganz bestimmte Anwendungen ist einfach dann Wasserstoff die entscheidende Lösung. Insofern glauben wir, dass wir hier jetzt gerade dieses Henne-Ei-Problem haben, im Sinne von, wir brauchen jetzt Märkte, die sich schnell entwickeln, damit die Hersteller dieser Brennstoffzellen und auch dieser Elektrolyseapparate, damit die hier noch schnellere Kosten runterfahren können. Technologisch sind wir soweit. Wir brauchen jetzt nur noch einen politischen Willen, sage ich, um hier die Initialzündung zu geben Richtung Massenproduktion. Und dann kann es sehr, sehr schnell gehen. Wir, wie Sie sich vorstellen können, wir verfolgen hier den Sektor schon sehr, sehr lang. Jetzt auch gerade bei Robeco hier in Zürich. Schon seitdem ich dort angefangen habe im Jahr 2007. Und wir sind also sehr, sehr erstaunt, wie gerade in den letzten Jahren die Firmen doch massiv ihre Kosten runtergefahren haben. Das haben wir nicht erwartet vor ein paar Jahren, muss ich ehrlich zugeben. Aber insofern, es braucht noch ein paar Jahre, bis wir dann tatsächlich wettbewerbsfähig sind, fähig sind zum grauen Wasserstoff. Aber alles hängt jetzt natürlich auch ab von flankierenden Maßnahmen vom Regulierer. Würde er grauen Wasserstoff besteuern? Gibt es da eine CO2-Steuer drauf? Was sind die Incentivierungsprogramme für grünen Wasserstoff? Was ist auch das Konsumentenverhalten? Ja, auch der Konsument hat ja irgendwann mal die Möglichkeit, über seine Entscheidung mehr oder weniger diese Technologie weiter zu fordern. Was wir sehen, und das ist Konsensus jetzt, ist, dass wir vermutlich so im Jahr 2030, dass wir da und vermutlich schon vorher, 2-3 Jahre vorher, dass wir da schon tatsächlich Wasserstoff herstellen können, grünen Wasserstoff, welcher wettbewerbsfähig ist mit dem heutigen grauen Wasserstoff.
Wenn wir über den grünen Wasserstoff sprechen, dann ist auch von Standortdiskussion die Rede. Denn es liegt ja nahe, dass nur da, wo erneuerbare Energien preiswert produziert und quasi als Rohmaterial eingekauft werden können, sich die Produktion von grünem Wasserstoff dann schneller rechnet als woanders. Mhm. Inwieweit ist das etwas, wo Sie sagen, das bringt bestimmte Standorte in den Vorteil und welche wären das?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige und gleichzeitig interessante Frage, weil unser Ausgangsenergieträger ist ja Strom. Und die große Frage ist jetzt, soll ich den Wasserstoff direkt dort herstellen, wo meine Stromproduktion ist? Ja, also wenn ich irgendwo eine Windanlage habe, offshore, soll meine Wasserstoffanlage dann direkt an der Küste sein, nahe an der Elektrizitätserzeugung, oder macht es nicht mehr Sinn, die Elektrizität über das Netz weiter zu übertragen und dann mehr oder weniger die Wasserstoffherstellung dort zu machen oder die Umwandlung der Elektrizität in Wasserstoff dort zu machen, wo ich dann auch die Nachfrage habe. Und diese Diskussion, die ist im Gange. Es wird wahrscheinlich wie oft keine optimale Lösung für alle Anwendungen geben. Aber ich glaube, den Strom erst zu übertragen übers Netz ist billiger und effizienter, wie Wasserstoff vor Ort zu erzeugen und dann den über hunderte von Kilometern zu transportieren. Es kann Sinn machen, gerade auch wenn Sie dann Zugriff haben auf ein Erdgasnetz. Wenn Sie das mit Lastwagen dann transportieren müssen, wird es in der Regel teurer. Das sind alles Diskussionen, die gerade im Gange sind. Meine Vermutung ist eher, dass die Stromübertragung an den Ort, wo der Wasserstoff dann gebraucht wird, vermutlich für viele Anwendungen die wirtschaftlich interessanteste ist. Und damit einhergehend ist es dann auch nicht mehr so entscheidend, wo der Strom erzeugt wird.
Sie haben eben mal den vergleichsweise lapidaren Satz geprägt, dass der grüne Wasserstoff den Energiemix nicht dominieren wird zukünftig. Nichtsdestotrotz spüren wir alle, und wir beide haben uns im Vorfeld dieses Podcasts ja auch darüber unterhalten, ein gewisses Hype rund um Wasserstofftechnologien und die damit verbundenen bzw. assoziierten Unternehmen an der Börse auch. Mhm. Wenn Sie das mal ein bisschen kommentieren und einordnen, Es ist schon spürbar, dass das Anlegerinteresse mit sehr viel Fantasie sich um diesen Themenkomplex derzeit bewegt.
Ja, also wir haben natürlich jetzt noch sehr viele Unbekannte. Wie gesagt, ich habe es vorher erwähnt, was das Tempo angeht, was auch die Forderung angeht vom Gesetzgeber. Was wir natürlich schon sehen, ist, dass ganz, ganz neue Märkte adressierbar werden, die bisher nicht adressiert werden. Ja, bisher, wie gesagt, wird Wasserstoff gerade für Industrieanwendungen verwendet oder im Stahlbereich. Wenn wir wirklich diese neuen Sektoren angehen wollen, wie zum Beispiel Gebäudeheizung, wie jetzt der gesamte Transport- oder Verkehrssektor, dann haben wir natürlich schon potenziell Märkte, die sehr, sehr groß sind. Aber wie schnell das geht und wie tiefgreifend das geht, das steht noch aus. Aber wir können schon sagen, es gibt schon Schätzungen, dass gerade auch in der EU, die ja da sehr aktiv ist und jetzt auch sehr aktiv das fordern will, dass Wasserstoff beim Energieendverbrauch im Jahre 2050 durchaus über 20% darstellen kann der gesamten Energiebereitstellung. Und das wäre natürlich dann schon relativ viel. Also für den Energiesektor, wo sie jedes Jahr quasi damit kämpfen, 1% mehr erneuerbaren Energien am gesamten Energiekuchen bereitzustellen, ist das schon eine Aussage.
Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, in diese Technologie zu investieren als Fondsinvestor, dann hat er ja einmal die Möglichkeit, breiter gestreute, ich sag mal, neue Energiefonds zu investieren, wie beispielsweise ihr Haus die auch anbietet. Mhm. Es gibt erste Fonds, die sich nur um diesen Themenkomplex Wasserstofftechnologie kümmern. Und demnächst soll sogar nach meinem Kenntnisstand ein erster ETF dazu auf den Markt kommen. Inwieweit sagen Sie, diese Form der Spezialisierung geht mir schon zu weit oder ist angemessen? Und vor allen Dingen, was finden wir denn da tatsächlich im Portfolio? Was habe ich denn da drin? Maschinenbauer? Habe ich denn da drin Versorger? Oder habe ich da Forschungseinrichtungen drin? Was habe ich dann, wenn ich mir einen Wasserstofffonds kaufe?
Ich weiß es nicht. Ich vermute, da kommen dann nicht nur diese Elektrolysehersteller oder Brennstoffzellenhersteller und die ganzen Zulieferer dazu, sondern dass tatsächlich, wie Sie sagen, vermutlich dann auch ein paar Gasenergieversorger sind, also die Snam-Retigas zum Beispiel oder Enagas. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung, ja, aber nur um es zu skizzieren. Die sind alle in dem Bereich tätig und wollen natürlich ihr bestehendes Geschäftsmodell dann erweitern im Sinne von, die haben natürlich Interesse zu sagen, wir transportieren den Wasserstoff über unsere Erdgaspipelines. Insofern kann ich mir vorstellen, dass ein Anbieter von ETFs solche Firmen aufnimmt oder auch die traditionellen Industriegasfirmen wie Air Liquide, Linde, Praxair oder Air Products, diese ganzen Geschichten. Da haben sie ja auch eine Branche mit bestehender Infrastruktur, die jetzt sagen, okay, eigentlich ist mir es egal, woher der Wasserstoff kommt letzten Endes. Ich steige auch auf grün um und dann biete ich meine Dienstleistungen an bezüglich dem Wasserstoff, in dem Fall jetzt mit meinen Tanklastwagen an den Verbrauchern zu fahren. Insofern, man kann solche Produkte sicher enger aufstellen, auch etwas breiter. Wenn man es breiter aufstellt, muss man sich natürlich immer die Frage stellen, ob ich dann tatsächlich noch dieses Thema spiele oder ob der Wasserstoff oder der grüne Wasserstoff hier nicht einen verschwindend geringen Beitrag liefert zum Unternehmen. Wir, wenn ich das nur anfügen darf, wir sind da eher skeptisch bei solchen hochspezialisierten Produkten. Wir haben es in andere Produkte gesehen, gerade bei überschießenden Kurse, da haben sie dann natürlich keine Möglichkeit, mit so einem ETF auszuweichen. Insofern für uns ist Wasserstoff eine Beimischung zum Portfolio. Es war ein guter Performance-Beitraggeber dieses Jahr. Wir sind da strategisch investiert, aber das dominiert jetzt nicht unser Portfolio im Smart Energy oder Smart Mobility. Also wir haben eher so 5% Exposure dazu. Das hört sich jetzt wenig an, aber nochmal mit der ganzen Volatilität dieser Werte und da können Sie dann auch mit relativ geringen Prozentzahlen im Portfolio dann doch einen signifikanten Performance-Beitrag generieren.
Das nehme ich mal als Schlussstatement, denn es ist eigentlich eine schöne Beantwortung der Frage, wie smart ist grüner Wasserstoff, die wir ja oben drüber geschrieben hatten. Es ist schon sehr smart, aber man soll es auch nicht übertreiben in der Betrachtung. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Herr Dr. Lang, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über dieses Thema zu sprechen. Zum Schluss der Sendung frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Haben Sie was, wo dieses durchaus ja sehr spezielle und nichtsdestotrotz trotzdem komplexe Thema mal ein bisschen nachzuarbeiten wäre?
Oh ja, wir lesen natürlich sehr viel Research-Material und auch so Studien. Was vielleicht ganz gut ist und umfassend ist, ist einerseits vom sogenannten Hydrogen Council, also der Wasserstoffrat, Hydrogen Council heißt es, Path to Hydrogen Competitiveness, also der Weg zur Wettbewerbsfähigkeit von Hydrogen. Da ist es sehr gut dargestellt, was wir hier zu erwarten haben. Und dann natürlich auch von der EU, also von der European Commission, die jetzt auch eine Studie veröffentlicht haben, auch jetzt dieses Jahr, Hydrogen Strategy for Climate Neutral Europe, also eine Wasserstoffstrategie für ein klimaneutrales Europa. Das sind zwei recht umfassende Dokumente, die kann man sehr gut lesen, ist sehr anschaulich auch dargestellt mit sehr viel Grafiken und man sieht ja schon, in welche Richtung es gehen soll.
Herr Dr. Lang, dann danke ich Ihnen. Ich weiß nicht, wie sagt der Schweizer, danke und auf Wiedersehen. Sie wissen das besser, wenn Sie in Zürich leben.
Auf Wiederluge.
Auf Wiederluge, das hört sich auch gut an. Und grüßen Sie mir die Berge. Ja meine Damen und Herren, danke, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. Wenn Ihnen der Podcast Suscon gefallen hat, diese Folge oder auch andere, empfehlen Sie uns gerne weiter an Kollegen und Freunde. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.